So, in dieser aktuellen Folge reise ich mit Katharina Voss durch die Bewusstseinsstadien von zu dicken Pferden, also den Besitzern. Und wir starten bei unbewusst. Ich erkenne nicht, dass mein Pferd zu viele Kilos hat. Hin zu symptombewusst. Jetzt erkenne ich, dass zu viele Kilos auf den Rippen sind. Weiter geht es dann zu problembewusst. Jetzt wird klar, dass die zu vielen Kilos auch wirklich Schaden im Körper meines Pferdes verursachen und dann den Schluss zu machen bei den Lösungsbewussten. Sprich, jetzt gehen wir die ersten Schritte, um das Problem anzugehen. Katharina Voss hat Agrarwissenschaften studiert in Schwerpunkt Tierzucht und Tierhaltung, ihre Promotion auch im Bereich der Pferde gemacht und zudem ist sie in der Pferdefütterung tätig und ist durch die Meisterklasse von Conny Röhm gegangen und hat zudem noch als Hufreheberaterin von Team Huf ihre Ausbildung absolviert. Wir werden hier also diesmal wissenschaftlich ein paar Mythen aufklären und durch die Bewusstseinsstadien reisen. Ganz eine wunderbare, informative Zeit mit dieser Folge. Und damit herzlich willkommen im Podcast Kernkompetenz Pferd, deinem Podcast für mehr Pferdegesundheit, sodass du nicht wie ein gackerndes Huhn durch die Pferdewelt flatterst, sondern aus der Adlerperspektive das Gesamtbild in Ruhe beurteilst und somit sichere und gute Entscheidungen für die Gesundheit deines Pferdes treffen kannst. Denn es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag davor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Mein Name ist Dr. Veronika Klein und ich bin Fachtierärztin für Pferde, Chiro und Physio sowie Trainerin. Und ich heiße dich hier willkommen und nun geht's los, ab zu den Pferden. So, herzlich willkommen, liebe Katharina. Ich freue mich riesig auf den heutigen Podcast. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Wir waren ja fast, im Dezember zusammen auf Messe und haben da schon viel Zeit miteinander verbracht. Und jetzt haben wir uns gedacht, das können wir im Podcast nochmal jetzt hier aufleben lassen. Und wir wollen ja heute ganz wissenschaftlich über das Thema dicke Pferde sprechen. Du kommst ja sehr aus der Wissenschaft und deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen uns mal ein paar Mythen und klären die wissenschaftlich auf. Und deswegen habe ich dich als Interviewpartnerin eingeladen und freue mich sehr auf die 5 Mythen, die ich rausgesucht habe, die du jetzt beantworten darfst.
Das machen wir.
Steigen wir einfach sofort rein. Und zwar einer der größten Mythen, glaube ich, der uns alle begleitet ist: Mein Pferd ist nicht dick. Also wir haben ja faktisch, wenn wir Zahlen angucken, und da hast du sicherlich auch noch Dinge zu, 50-80%, jemals, wo man reinliest, haben wir zu dicke Pferde. Und ganz viele, die man dann anspricht, fallen aus allen Wolken oder sehen das anders oder nehmen es gar nicht wahr. Das heißt, nimm uns doch mal mit. Ihr habt ja jetzt gerade den Online-Kurs von Fett zu Fit gerade in dem Gesundheitsbereich auferlegt. Wo ist die größte Herausforderung, wenn es darum geht, wie erkenne ich, dass mein Pferd zu dick ist?
Ja, genau. Also das mit den Zahlen auf jeden Fall über 50%. Und es gibt tatsächlich sogar wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wie gut quasi die Übereinstimmung ist zwischen der Einschätzung des Besitzers und einer neutralen oder tierärztlichen Einschätzung des Gewichts. Und sagen wir mal so, die ist häufig nicht sehr gut. Und das ist natürlich, wenn wir unsere Pferde jeden Tag sehen, total schwierig und auch, weil sich das Bild in der Gesellschaft auch einfach ein bisschen gewandelt hat, dass wir einfach sehr viele dicke Pferde sehen, nehmen wir die nicht mehr als außerhalb der Norm sozusagen wahr. Was ich natürlich am einfachsten selber machen kann, ist den Body Condition Score bestimmen, weil da habe ich 6 feste Punkte am Pferd, die ich beurteile. Da gibt es eine Skala zu, die mir genau sagt, wie fühlt sich das an, wenn mein Pferd normalgewichtig, zu dünn oder zu dick ist. Und das kann ich dann sehr gut selber beurteilen. Ich brauche nichts außer quasi dieser Beschreibung der Skala und meine Hände und mein Pferd natürlich. Die anderen Möglichkeiten sind natürlich, dass ich mein Pferd wiegen kann oder auch mit einem Gewichtsmaßband messen kann. Für beides brauche ich natürlich immer eine Einordnung. Was wäre denn normal für diese Rasse in der Größe ungefähr? Da gibt es zum Beispiel vom TWI, von der Conny Röhm, gibt es eine Tabelle, in der das Normalgewicht für Pferde bestimmter Rassen mit einem bestimmten Stockmaß angegeben ist. Aber ich glaube, so am einfachsten draußen im Stall ist der Body Condition Score.
Ist ja so spannend, was du vom Anfang sagst, dass die Studien zeigen, dass wenn ich als eigener Besitzer aufs Pferd gucke, dass ich ihn eigentlich immer schlanker einschätze, wo wir doch, also ich pauschalisiere jetzt, wenn wir doch in den Spiegel gucken, wir immer meinen, wir wären zu dick. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist ja irgendwie genau andersrum. Es kommt ja selten eine Spiegelbetrachtung von Menschen, wo du denkst, oh, ich sehe richtig gut aus oder ich bin ein bisschen zu schlank, sondern da ist es ja irgendwie in die andere Richtung häufig verdreht, nicht immer natürlich, aber häufig verdreht. Und beim Pferd scheint es ja in die andere Richtung zu sein, dass ich drauf gucke und sage, okay, ist irgendwie okay, ob es zu dick ist. Klar, das ist, weil so viele, viele Pferde so dick sind, wie du sagst, auch, dass wir eine andere Realitätsbrille aufhaben, weil so die Vergleichswerte ganz anders sind und auch von, ich habe ja auch diesen Body Condition Score Kurs und es gibt tatsächlich auch ein paar wenige, die zu streng dann sind im Rahmen dieses Kurses. Also, ne, dass sie sich den Body Condition Score sich angucken. Das heißt, er darf schon auch ein bisschen geübt werden, aber es ist per se das Einfachste. Man kann es immer wieder wiederholen. Fotos machen finde ich auch immer super wertvoll, weil ich finde, wenn man davor steht, ist auch immer so eine Sache. Ne? Dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber damit sich zu beschäftigen, ist definitiv super, super wichtig. Gerade jetzt, wir nehmen ja gerade die Podcast-Folge im Richtung April auf. Das heißt, das Anweiden kommt und dann wäre es schon sinnvoll zu wissen, dass ich einen Body Condition Score von unter 6 habe, wenn ich jetzt ins Anweiden gehe. Weil da wird es ja meistens eher mehr statt weniger in den nächsten Monaten. Von daher nimm das gerne mal als Anlass zu schauen, ob du dem Mythos verfallen bist, ist mein Pferd, ist überhaupt nicht zu dick. Um da einfach wissenschaftliche Standards dran zu legen. Okay, dann gehen wir zu Mythos Nummer 2. Der ist, glaube ich, auch ziemlich weit verbreitet. Ist doch nicht so schlimm. Du bist ja Futterberater und ja auch Physiotherapeut als Physiotherapie unterwegs und hast ja auch die Hufbearbeitung bei Team Huf gemacht. Das heißt, da geht es ja speziell um Hufrehepferde, das heißt, da ist das Thema dicke Pferde ja auch ein Riesenthema. Und daher, was sind denn so am häufigsten die Folgen von Übergewicht oder andersrum, warum ist es doch so schlimm, wenn das Pferd Übergewicht hat?
Ja, ich glaube, da kann ich zu dem, was du gerade gesagt hast, noch mal ein bisschen zurückgehen, dass die meisten das annehmen, ja, ein bisschen mehr ist eigentlich besser als ein bisschen zu wenig, dass man immer das Gefühl hat, dass das auch ein Zeichen dafür ist, dass man besonders gut für sein Tier gesorgt hat, dass es tendenziell ein bisschen zu viel hat. Dass es für die Gesundheit des Pferdes in der Regel besser wäre, sie hätten lieber einen Tick zu wenig als zu viel, ist den meisten nicht so bewusst, weil die Pferde ja nicht bei 3-4 Kilo zu viel oder auch bei 30 Kilo zu viel nicht unbedingt direkt krank aussehen. Aber wir haben natürlich körperliche Folgen, die fangen an bei Sachen, die man gar nicht so direkt zuordnen kann, wie Juckreiz oder dass die berührungsempfindlich werden. Auch so Sachen wie Husten, die man ja häufig gar nicht mit Übergewicht in Zusammenhang bringt. Wir sehen verändertes Gangbild, was sich durchaus auch auf die Hufe auswirkt. Auf die Hufe wirkt sich ja auch aus, wenn sie fühlig laufen, was auch ein Zeichen von Übergewicht sein kann. Die Pferde sind natürlich deutlich träger, nicht so leistungsfähig häufiger. Sie sind auch einfach eingeschränkt in ihrem Pferdsein. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Psyche aus. Also, dass die einfach unzufriedener sind, teilweise aggressiv. Oder auch manchmal sehr, sehr apathisch. Also, dass die tatsächlich auch in ihrem Pferdsein nicht so sein können, wie sie es gerne wollen, weil sie vielleicht Schmerzen haben, weil sie sich nicht so bewegen können, wie sie wollen. Und weil sie natürlich häufig auch, obwohl sie übergewichtig sind, extrem Hunger haben, weil ja auch das Sättigungsgefühl gestört ist.
Ja, ganz spannend, das mit dem Juckreiz, das beobachte ich auch tatsächlich häufig, dass die Pferde, die vielleicht gar nicht unbedingt klassisch für Sommerextrem sind, dann im Sommer aber solche Probleme haben. Und wenn die dann abspecken quasi, dass dann das Hautproblem auch einfach verschwindet, ohne dass irgendwie viel getan worden ist. Weil die Haut ist natürlich auch einfach ein riesengroßes Ausscheidungsorgan und mit einer chronischen Entzündung im Körper, wie bei Übergewicht nun mal einfach der Fall, ist das natürlich ein großer, großer Punkt, den vielleicht viele bei Juckreiz im Sommer gar nicht so auf dem Schirm haben. Und ein zweiter Punkt, was ich auch viel in den letzten Jahren mit den Sommern auch immer wieder mehr in den Fokus gestellt habe, ist diese Hitzeempfindlichkeit, ja, was du gesagt hast. Weil es wird immer heißer und auch wenn wir dann noch hohe Luftfeuchtigkeiten haben, die sind überhaupt nicht hitzetolerant im Vergleich zu einem krass trainierten Pferd, was ja auch ganz viele Blutgefäße in der Muskulatur hat und keine Isolierschicht, hat eine viel bessere Wärmetoleranz. Und im Hinblick auf die Sommer, wie sie nun mal gerade so sich entwickeln, ist das nochmal ein Punkt, den besonders ins Auge gefasst werden darf. Und ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber jetzt hatten wir ja gerade sehr warme Tage, so mit 17 Grad. Und wenn die dann natürlich auch noch viel Fell drüber haben, habe ich viele gehabt, die angerufen haben und gesagt, ja, mein Pferd hat jetzt wieder einen Asthma-Schub. Die haben so eine krass erhöhte Atemfrequenz, wo ich dann immer ein bisschen zurückruder und sage, Atmung ist auch Thermoregulation. Und wie sieht's denn mit Fell und Gewicht aus? Und dann, wenn die ein bisschen Schritt gehen, dann fällt meistens die Atemfrequenz wieder, weil andere Systeme die Thermoregulation nur noch ergänzen. Aber da diesen Switch zu bekommen, die erhöhte Atemfrequenz ist gar nicht was mit dem Asthma, sondern was mit dem Übergewicht und dem warmen Fell zusammen zu haben, ist auch nochmal, wo man vielleicht beunruhigt ist als Pferdebesitzer und dann aber erkennt, Gott sei Dank ist es nicht die Lunge, das andere ist leichter zu lösen, wenn wir ehrlich sind. Und das schon dann wieder ein bisschen mehr zu Erleichterung bringt.
Ja, und letztendlich ja das mit dem Husten ja genauso. Das hat ja nichts mit der Lunge per se zu tun, sondern dass wir so viel viszerales, also innen um die Organe liegendes Fett haben, dass die Lunge sich gar nicht mehr so ausfalten kann. Und das hast du jetzt, ich glaube, auf Social Media schon mehrfach gezeigt, wie wichtig das einfach ist, dass die Lunge sich halt komplett unter Bewegung ausfalten und wieder zusammenziehen sozusagen kann, also für die Reinigung. Und wenn das gar nicht geht, weil der Platz nicht da ist, dann ist es, glaube ich, relativ verständlich, warum diese Pferde husten.
Ja, und auch das ist ja dann wieder schneller lösbar, als wenn es ein asthmatischer Husten wäre. Von daher lohnt es sich auf sehr vielen Ebenen, dahin zu gucken, weil es macht wirklich viele schlimme Dinge im Körper. Und jetzt haben wir ja noch nicht mal über EMS und Co. gesprochen und Hufrehe. Das kommt ja dann noch im Pott. Magst du da noch was zu sagen?
Genau, also dieses, ich hatte ja das fühlig Laufen schon angesprochen, das ist ein Zeichen, was die meisten Menschen einfach gar nicht wahrnehmen, sondern die sagen halt, ja, auf dem Untergrund, da läuft der immer fühlig oder der Hufschmied hat den zu kurz geschnitten oder so und dann werden irgendwelche Eisen beklebt oder was auch immer drunter gemacht, was ja grundsätzlich erstmal richtig ist, dass das Pferd nicht fühlig laufen sollte. Die sehen aber häufig nicht den Zusammenhang, dass das schon Anzeichen dafür sind, dass wir die ersten Veränderungen im Huf haben, die ja letztendlich auch dann Richtung Hufrehe führen können. Also dafür ist ja einfach nochmal wichtig zu verstehen, dass Hufrehe keine eigene Erkrankung ist, sondern eben ein Symptom, zum Beispiel eben von einer EMS. Also immer ein Symptom einer Insulinstoffwechselstörung. Und das können wir eigentlich schon häufig sehr, sehr früh sehen, schlagen aber diesen Bogen dann noch nicht. Sondern immer erst, wenn das Pferd dann wirklich da steht und gar nicht mehr laufen mag.
Ja, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, weil es vorher halt nicht, es sind ja auch so subtile Sachen, ne? Du hast ja auch ziemlich vieles davon angesprochen und wenn ich jetzt so auf die Liste gucke, da steht Juckreiz, Hautempfindlichkeit, Gangbild verändert, Husten, da denke ich ja vielleicht in der ersten Sekunde definitiv nicht an Ursache ist Übergewicht. Von daher, vielleicht schärft das nochmal das Bewusstsein, gerade jetzt nochmal, ich betone es nochmal, zum Frühlingsstart, zum Anweiden, dass genau auf diese Dinge, die Katharina jetzt genannt hat, ihr nochmal euren Fokus legt, vielleicht das aufschreibt in Tagebuch und wenn davon 2, 3 Punkte eben zutreffen, dann nochmal den Body Condition Score oder eine andere Person dazu bitten, mal das Pferd neutral einzuschätzen. Jetzt sind wir so weit, dass ich erkannt habe, mein Pferd ist zu dick, ja, und ich habe auch verstanden, das ist ein Problem. Das heißt, es ist doch schlimm für den Körper. Dann kommt der nächste Mythos oder die Aussage, der kriegt ja schon nichts. Und ich verstehe das von Herzen, weil es gibt natürlich Stoffwechseltypen, die gucken das Futter an und sind dick und andere können da mehr von verschlingen. Und natürlich das Gefühl, dass die Pferde schon gar nichts bekommen, man überhaupt nichts füttern kann, wenn alle anderen was bekommen und man ja auch das Thema hat mit, wie zeige ich die Liebe zu meinem Pferd, das ist ja auch so ein Thema aus einer Menschenwelt, dass Liebe häufig mit Essen gezeigt wird, ne, wir gehen essen oder wir geben Kindern eine Süßigkeit, das ist ja auch viel in unserem System drin. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, du machst ja auch Futterberatung. Wo liegen denn in den Rationen die versteckten Kalorien? Oder kriegen die wirklich nichts und ich muss an einer anderen Stellschraube drehen oder ist es eine Kombination?
Genau, wahrscheinlich ist es eine Kombination. Aber die versteckten Kalorien verstecken sich häufig im Grundfutter, weil dieses, der kriegt ja nichts, bezieht sich ja in aller Regel immer auf Krippenfutter, Zusatzfutter und so weiter. Oder da achten die Leute dann extrem drauf, dass da keine Melasse drin ist, dass da kein Getreide drin ist, kein Zucker, haben aber überhaupt keine Idee, wie viel Energie in ihrem Heu drin ist, wie viel Zucker vielleicht auch in ihrem Heu drin ist. Und dann hast du Pferde, die in der Gruppe gehalten werden mit 24/7 Heu. Der kriegt doch schon nichts, der frisst aber jeden Tag 15 Kilo Heu und ist damit vielleicht 20, 30 oder sogar 50% über seinem Tagesbedarf allein an Energie aus dem Heu. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir dahin gucken, was nehmen die schon mit ihrem Grundfutter an Energie auf?
Ist auch ganz spannend. Ich glaube, auch Conny hat das irgendwann mal gesagt, weil sie gefragt worden ist, wegen dem Zusatzfutter, was gefüttert werden sollte. Ich glaube, es waren 20 Gramm am Tag. Und dann hat sie gefragt, naja, wisst ihr denn, was die Heuanalyse ist? Und dann hat sie gesagt, naja, solange wir nicht wissen, was in 15 Kilo am Tag ins Pferd geht, brauchen uns 20 Gramm am Tag nicht wirklich arg interessieren. Es kommt jetzt drauf an, welches es ist, aber es war ein Futtermittel, wo es da nicht relevant war. Deswegen die große Masse, da wäre es dann schon wichtig zu wissen, was quasi drin ist. Dann natürlich gleich die nächsten Alarmglocken los, weil Heuanalyse dürfen manche Leute nicht im Stall machen. Das ist ja auch immer so eine Sache. Und selbst wenn sie eine machen, haben sie quasi keine Chance, da irgendwie zu interagieren, dass sie sagen, naja, das Pferd soll aber jetzt weniger Heu bekommen, aber steht halt in der Offenstallgruppe mit Adibitum. Das heißt, das Management ist dann ein Riesenproblem. Das heißt, es ist ja schon teils wirklich frustrierend für die Leute, weil an der Stellschraube dann manchmal nicht so viel gemacht werden kann. Trotzdem ist natürlich wichtig zu wissen, was drin ist. Das pflichte ich dir absolut bei. Hast du denn noch eine andere Stellschraube, wenn ich daran jetzt nichts tun kann?
Also ich hatte ja gerade schon das 24/7 Heu angesprochen, wo wir uns einfach drüber im Klaren sein müssten, dass das was ist, was nicht für alle Pferde und für alle Pferdetypen funktionieren kann. Ich kann das total verstehen, dann sucht man sich eine super tolle Haltung und es ist mir total wichtig, dass mein Pferd immer fressen kann. Aber 24/7 Heu ist halt nicht für jedes Pferd machbar. Weil wenn ein Pferd jeden Tag 3, 4, 5 Kilo zu viel Heu frisst, dann wird das schon sehr, sehr schwierig, das täglich abzutrainieren. Und das kennst du ja mit Sicherheit auch aus dem Trainingsplanungskurs, dass ja viele auch einfach überschätzen, wie viel das Training einem Pferd abverlangt. Und wenn ich jeden Tag 5 Kilo Heu abtrainieren sollte, das ist einfach für einen Menschen, der noch einen Job hat, überhaupt nicht möglich. Und da müssen wir uns einfach auch nochmal vor Augen führen, dass Heu nicht das einzige Raubfutter ist, sondern dass wir auch mit Stroh arbeiten können, dass wir mit Ästen arbeiten können oder Hölzern, dass es also kein Heu in den Fresspausen sozusagen nicht heißt, das Pferd kann sich nicht mit was anderem beschäftigen, weil das ist ja häufig die Angst der Menschen. Das Pferd hat kein Heu und dann kriegt es sofort ein Magengeschwür.
Ja, ist auch dieses, kein Heu heißt ja keine Fresspause. Ja. Also wie du schon sagst, es gibt ja Alternativen und nur weil kein Heu gerade da ist, heißt es ja nicht, dass das Pferd nichts zu essen hat, sozusagen. Von daher, das ein bisschen so aufzubrechen und klar, mit Hölzern kann man natürlich super arbeiten. Kaubedürfnis, ne, Beschäftigung und am Ende ja auch ein bisschen Wattemagen, so. Und Training, ja, du sprichst es an. Wir machen das natürlich im Trainingskurs relativ viel. Und ich sage immer, 95% der Leute, die diesen Kurs machen und die Werte mal wirklich schwarz auf weiß sehen, haben die Erkenntnis, sie fordern ihr Pferd eigentlich zu wenig. Also das ist das durch die Bank, die Sachen. Und sobald quasi das Training angesetzt wird und wirklich fordernd ist fürs Pferd, nehmen die auch plötzlich ab. Also das ist ja schon was man beobachten kann. Aber 5 Kilo Heu, das ist natürlich, das ist wie wenn ich jeden Tag 3 Sit-Ups mache und aber mittags mir 3 Big Macs reinziehe. Das wird schwierig abzutrainieren. Da muss man natürlich ein bisschen viel mehr mitmachen. Genau. Daher, der kriegt ja schon nichts. Stimmt in vielen Fällen schon, in anderen nicht. Und da gilt es einmal, die Heuanalyse sich anzuschauen, auch mal zu messen, die Appetitgrenze des Pferdes herauszufinden. Das geht auch im Offenstall. Da habe ich ja dann immer die Leute, die sagen, ja, bei meiner wohnt im Offenstall, ich kann nicht ausrechnen, wie viel der am Tag frisst. Ein Pferd schafft es, 6 Stunden mal zu separiert zu werden. 100%. Kannst du ja im Offenstall nochmal so ein Mini-Ding abstecken. Und dann wiegst du aus, was du dem an Heu hinlegst. Und dann kann der im abgegrenzten Bereich dieses Heu fressen. Und dann danach wiegen, wie viel übrig ist. Und dann weißt du, wie viel dein Pferd in 6 Stunden oder 8 Stunden, ist mal ein bisschen, wie man es macht, ne? Und dann kann man das hochrechnen auf 24 Stunden. Das ist natürlich nicht 100%, aber dann hast du mal eine Idee, wie viel das Pferd frisst. Also das geht auch mit Pferden im Offenstall, das herauszufinden, wenn du das möchtest. So, ne? Das ist dann immer der nächste Aber. Ja, aber. Das hast du dir nicht anhört.
Und das ist ja eigentlich ein großer Vorteil, dass wir so viele übergewichtige Pferde haben, weil du wirst ja auch Leute finden, die mit dir den gleichen Weg gehen. Das heißt, ihr habt eine 24/7 Fütterung im Stall, aber ihr habt mehrere dicke Pferde in der Gruppe. Dann tut euch doch zusammen, um diese zeitweise aus der Gruppe abzutrennen zum Beispiel, damit man nicht mehr 24/7 Heu hat für diese Pferde. Weil es wird natürlich schwierig, in so einer Gruppe das für alle zu ändern. Dann passt das halt auch nicht. Und da muss man halt gucken, wie kriege ich die Gruppe zumindest zeitweise so aufgeteilt, dass ich das besser an die Bedürfnisse anpassen kann. Das ist natürlich immer am einfachsten, wenn die Bedürfnisse innerhalb einer Gruppe zusammenpassen.
Ist ja so spannend auch, weil es gibt ja häufig im Offenstall Fressbereiche für zu dünne Pferde. Ja. Aber es gibt ja eigentlich nie, habe ich noch nie erlebt, so richtig. Also ich weiß, dass wir haben Offenstelle, wo die Klappe nicht aufgeht, dass sie auf die Wiese raus können. Ne? Also die müssen dann drin bleiben. Das heißt, die haben keine Berechtigung vom Chip, dass sie auf die Weide mit dürfen. Aber es gibt per se keine Fressbereiche, wo dann die zu dicken Pferde drin sind, dass dort dann weniger kalorienreiches Futter oder weniger oder Gehölz oder sowas ist. Ja, eigentlich meine Idee, das so umzudrehen. Aber ich höre jetzt schon die Pferdestallbesitzer schnappe Atmung kriegen. Gerade mit der Weidesaison habe ich es auch gesagt, hatten wir auch bei uns im Offenstall 2, 3, die wirklich aber sowas von über der Grenze waren. Und dann wurde im April schon angeweidet, was ja dann für die Pferde auch echt ungünstig ist. Und die haben wir auch separiert, dass die nicht mit rausgegangen sind auf die Weide. Also während die anderen rausgegangen sind, sind die quasi auf ein anderes Stück gegangen. Aber das war eine irre Diskussion damals in diesem Stall. Die wollten auch hart gemobbt, die Menschen, weil ihre armen Pferde ja nicht aufs Gras dürfen. Aber dass das den Pferden das Leben rettet, das verschwindet manchmal so durch die Ritzen. Und dann werden die da richtig für angegriffen. Also da kann man sich mental auch schon anziehen.
Aber es ist doch traurig, weil eigentlich sollte doch auch das Pferdeleben ohne Wiese ein lebenswertes Leben sein und nicht, dass man den ganzen Winter darauf hinfiebert, dass sie jetzt endlich auf die Wiese können. Warum ist denn mein Paddock nicht so gestaltet, dass er ein tolles Pferdeleben auch ohne Wiese oder mit wenig Wiese bietet? Und ich finde, das sehen wir ja Gott sei Dank, dass wir sehr viel in Richtung Paddock Trail oder so Enrichment nennt sich das ja neudeutsch dann gehen, dass das Leben der Pferde auch ohne Wiese oder mit wenig Wiese ausgestaltet ist und wir nicht mehr diese Planquadrate mit einer Heuraufe haben.
Und man muss sagen, der Stall war tatsächlich so. Die hatten super viele Bewegungsanreize, ein Hügel, eine Wasserfurt, eine Totholzecke. Also die Pferde haben top gelebt. Aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie so ein Schmerzpunkt, dass die, also die haben es gut im Winter und trotzdem war es für die Leute mental furchtbar, dass die Pferde nicht auf die Wiese dürfen. Und wenn ich dann laut sage, Pferde sind keine Weidetiere, das ist dann auch immer schon schwierig, weil theoretisch, ne, so Steppe und so, gab es im Frühjahr ein bisschen Wiese für die tragenden Stuten, für viel Energie und dann war halt Sense, dann gab es trockenes, karges Futter. Das ist ja bei uns hier nicht so. Von daher keine Weide, sondern Steppentiere. Es war, das ist immer, wenn dich diese Menschen begleiten darf, es ist schwierig, das in dem Konsens des Stalls wirklich dafür gerade zu stehen, warum man das macht, weil da so wenig Akzeptanz für ist.
Ja, und ich, mit Sicherheit kannst du das aus dem Beispiel bestätigen. Für die Pferde ist das überhaupt kein Stress.
Nee,
du machst das Koppeltor auf und die Pferde, die wissen, dass sie rausgehen dürfen, gehen raus. Und die anderen haben das nach 3, 4, 5 Mal verstanden und suchen sich irgendwas anderes. Also so kenne ich das nur. Die wissen, dass sie nicht mit rausgehen und es ist für die überhaupt kein Thema.
Manchmal freuen die sich vielleicht sogar. Da haben sie einen ganzen Offenstall für sich für die nächsten Stunden. Das ist wie sturmfrei für Mütter.
Aber die haben diesen Stress gar nicht. Also die haben diesen Stress, den die Pferdebesitzer da projizieren, häufig gar nicht.
Ja, das stimmt. Ja, also das war da auch gar. Also für die Pferde war es überhaupt kein Problem. Die haben beide dann 4 oder ich glaube 6 Wochen später auf die Wiese gegangen, als die wirklich schon weiter runter war. Die hatten beide super abgenommen in der Zeit und sind wirklich ohne Melassen durch den Sommer gekommen und haben wirklich Body Condition Score hohe 8. Es war schon schlimm. Also das war. Für die Pferde war das Gold wert, lebensrettend, würde ich fast sagen. Okay, gehen wir weiter. Mythos Nummer 4, dicke Pferde sind überversorgt. Wie siehst du das in den Rationsberechnungen? Dafür darf man wahrscheinlich mal ein paar Rationsberechnungen tun. Aber wie oft sind gravierende Mängel bei dicken Pferden zu beobachten? Vielleicht auch, weil abrupt oder eine Radikaldiät gefahren wird, weil man jetzt erkannt hat, Pferd ist zu dick. Ne? Ich habe verstanden, ist ein Problem und der kriegt doch nichts, habe ich überprüft und denke mir, ah, der kriegt jetzt ja doch ganz schön viel und dann werden sie runtergenommen. Aber selbst wenn sie nicht runtergenommen werden, siehst du Mängel bei zu dicken Pferden?
Also genau, überversorgt sind sie mit Energie, ganz klar, sonst wären sie ja nicht so, wie sie sind halt. Aber häufig, selbst wenn sie sehr viel Heu bekommen, haben wir zum Teil noch Defizite im Protein. Das haben wir noch mal mehr, wenn wir in die Reduktionsdiät gehen, also wenn wir die Heumengen begrenzen. Dann ist häufig das Eiweiß etwas, was ergänzt werden sollte. Und was wir natürlich auch sehen, sind Mängel im Bereich der vor allen Dingen Spurenelemente und der Vitamine. Das sieht man schon sehr häufig. Und da ist es schon auf jeden Fall sinnvoll, so etwas zu ergänzen, damit man auch gesund und langfristig abnehmen kann als Pferd.
Ja, weil dann wird viel weggelassen und auch gerade das mit dem Protein hat sich ja im Heu auch extrem gewandelt in den letzten Jahrzehnten, möchte ich fast sagen. Früher habe ich in den Rationsberechnungen immer viel zu viel Protein gesehen. Und das ist ja heutzutage eigentlich kaum noch so. Und auch das mit den Mineralien und Vitaminen. Wenn wir kein Zusatzfutter oder auch kein überhaupt gar kein Krippenfutter nehmen, ist das natürlich etwas, wo man den Blick drauf haben kann. Deswegen gerade für die dicken Pferde, ja, überversorgt mit Energie und Kalorien, aber meistens unterversorgt mit anderen Nährstoffen oder Mineralien, dass da eine Rationsberechnung, bevor man loslegt, absolut sinnvoll ist, weil der Körper lässt ja die Kalorien noch ungern los, wenn er selbst in der Stressmangelsituation auf anderen Ebenen ist.
Ja, und wir hatten ja gerade schon über die Folgen für den Körper gesprochen. Da muss man sich halt auch nochmal bewusst machen, ein übergewichtiges Pferd ist auch ein nicht gesundes Pferd. Das heißt, da kann auch nochmal ein Mehrbedarf an bestimmten Vitaminen, Mineralien und durchaus auch an Eiweiß eben entstehen, wenn ich das sehe, dass das Pferd auch auffällig ist sozusagen. Und dann zu sagen, das Pferd kriegt einfach gar nichts mehr außer Heu und das reduziere ich auf ein Minimum runter, da produziere ich zum einen ja eben diese Mängel und zum anderen häufig auch sehr viel Stress, wenn das Pferd nicht mehr satt werden kann. Wenn ich einfach nur noch sage, das Pferd kriegt nur noch 1 Kilo Heu pro 100 Kilo. Das war ja auch so ein gängiges Ding, wo man Gott sei Dank mittlerweile deutlich von weg ist und mehr das Pferd fragt, wie viel brauchst du eigentlich zum satt werden und wie kann ich deine Ration aufbauen, dass du damit trotzdem abnimmst.
Ja, da hat sich auch ja wirklich auf der wissenschaftlichen Seite viel verändert in den letzten Jahren, sei es Sättigungsgefühl, sei es die Heumenge, die gefüttert wird, wie radikal eben jetzt nicht mehr Diäten durchgeführt werden. Also da ist ja Gott sei Dank viel Forschung passiert, was dicke Pferde angeht. Und um da den Bogen zum letzten Mythos zu schlagen, gerade in der Forschung, war es ja oft so, dass wir als Tierärzte dann gesagt haben, naja, dickes Pferd, also EMS. Das war immer so ein, da war ein Gleichheitszeichen zwischen oder ja, doch ein Gleichheitszeichen war das so zwischen, dass man sagt, wenn man diese Symptome dran hat am Pferd und Übergewicht war eins davon, dann haben die auch EMS oder eine Insulindysregulation oder Insulinresistenz. Und da ist man ja jetzt mit aktuelleren Erkenntnissen auch weggekommen. Das heißt, zum Schluss einmal in die andere Richtung. Wenn das Pferd dünn ist, haben wir dann keine Probleme mit der Insulindysregulation oder Hufrehe dann nachfolgend?
Also zu der Insulindysregulation und der genetischen Prädisposition, die es dafür gibt, habe ich ja bei der Hufrehe-Konferenz von Team Huf auch einen Vortrag gehalten. Und diese genetische Prädisposition, das bedeutet ganz vereinfacht sozusagen, wir haben unter einer gewissen genetischen Voraussetzung oder Hintergrund haben wir ein erhöhtes Risiko, dass Tiere eine Insulindysregulation und damit dann vielleicht auch eine Hufrehe entwickeln. Aber ganz wichtig, unter gewissen, ich sag mal, Lebensbedingungen oder Umweltbedingungen. Also nur weil das Pferd quasi diese genetische Anlage trägt, hat es zwar ein erhöhtes Risiko, dass aber tatsächlich etwas passiert sozusagen, ist abhängig davon, wie das Pferd lebt und gefüttert wird und sich bewegt und so weiter. Und natürlich spielt da diese Fettpolster eine gewisse Rolle, weil sie halt ein Risikofaktor sind. Dennoch haben wir natürlich einfach diese genetische Grundlage und es können auch dünnere Pferde ein Problem mit einer Insulinregulation entwickeln, weil wir ja auch genetisch Unterschiede haben, wie Insulinsensitivität bestimmte Pferdetypen oder Rassen sind. Und wir sehen natürlich auch dünne Pferde, die eine Insulindysregulation entwickeln. Das sehen wir natürlich auch sehr häufig, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem PPID, also das, was früher als Cushing bezeichnet wurde. Da sehen wir das natürlich deutlich häufiger, finde ich, im Verhältnis, also draußen im Feld. Das ist jetzt meine Erfahrung. Aber wir sehen es auch bei anderen Pferden, die wir erstmal auf den ersten Blick auf jeden Fall als nicht dick wahrnehmen würden.
Ja, die PPIDler, die sind meistens dünn und haben das Problem. Und ja, klassisch, vielleicht untersuchen wir aber auch viel mehr dicke, jüngere Pferde auf Insulinresistenz und EMS, weil wir das einfach eher annehmen, die Risikofaktoren mehr sind, dass wir es gar nicht so genau wissen bei all den Dünnen. Aber wenn da Hufrehe im Raum steht, ist es auf jeden Fall trotzdem eine Überlegung wert, auch wenn jetzt kein Übergewicht vorhanden ist. Ich kann mich an eine Fortbildung erinnern, wo es um die Messung auch von Insulin im Blut ging. Und dann hat er immer ganz viel Fotos an die Wand gehauen in dem Vortrag und hat immer das Publikum gefragt, wir hatten da so Drücker, hat EMS und Insulindysregulation oder nein, ja, nein, ja, nein. Und es ließ sich nicht ablesen tatsächlich von dem äußeren Erscheinungsbild. Waren natürlich auch ausgewählte Fotos, damit es so war, gar keine Frage. Aber es war schon spannend zu sehen, dass wir eigentlich krass daneben lagen und ganz dicke Pferde damit keine Last hatten. Die hatten andere Probleme, aber das dann nicht. Und dann doch augenscheinlich gesunde, dünne Pferde, wo man gedacht hat, nö, ist überhaupt nicht klassisch, weg, ne? Stimmt nicht. Die hatten dann tatsächlich diese schlechten Werte. Also das war für mich damals auch nochmal so sehr augenöffnend zu sagen, okay, sind wir nicht zu schnell in der Sichtbeurteilung, was ja auch häufig einfach in der Pferdewelt passiert, ne? Dass jemand kommt, ein Pferd anguckt und sagt, ah ja, der hat Knie, ah ja, der hat Hufrolle, ah ja, der Dings. Und du denkst so, krass, wie machen die das? Also klar, häufig ist häufig und selten ist selten, aber am Ende macht es schon Sinn, es auch zu beweisen mit Blutwerten, mit Röntgen, also die Diagnostik schon mit ins Boot zu holen, weil mit durch ein Detail, was man gesehen hat, dann immer von seiner Erfahrung auszugehen, das Pferd muss das Gleiche haben, das ist eine Abart in der Pferdewelt, finde ich.
Ja, und es ist ja auch genau das, was du ansprichst, dass wir so eine Schablone haben, in die wir dicke Pferde reinstecken. Die haben alle einen dicken Mähnenkamm, die haben so einen herzförmigen Popo. Das ist das, was wir dann als Fett deklarieren. Dass wir aber ja genetische Unterschiede haben, wie viel Fettmasse ein Pferdetyp überhaupt anlegen kann, dem werden wir da ja gar nicht gerecht. Weil wir haben ja durchaus Pferde, die für ihre Rasse unglaublich viel Fett haben, sehen aber neben einem Pferd gleicher Größe einer anderen Rasse vielleicht viel schlanker aus. Also das Maximum an Fett, was man akkumulieren kann, unterscheidet sich auch einfach zwischen bestimmten Pferdetypen. Und dann haben wir Pferdetypen, die einfach noch mal mehr von diesem viszeralen, also dem inneren Fett sozusagen anlegen, was für den Stoffwechsel jetzt ganz vereinfacht viel, viel schlimmer ist als das Fett, was wir außen sehen häufig. Und dass man deswegen schwierig sagen kann, der ist fett und deswegen krank und der andere sieht halt nicht so fett aus und ist deswegen automatisch gesund. So dass man sich auch immer wieder von Augen führt, wie fett sieht nicht immer gleich aus.
Ja, das schließt ja auch wieder den Bogen nach vorne, wo du gesagt hast, Gewicht und Maßband, dann brauche ich ja einen Vergleich, weil 500 Kilo können viel zu viel sein, genau richtig Idealgewicht sein oder viel zu wenig sein, weil das absolute Gewicht ja am Ende erstmal alleine stehend irgendwie gar nicht so viel aussagt über den Ernährungszustand des Pferdes. Von daher da mal genauer hinzuschauen, wenn solche Symptome auftreten, gerade wenn es um die Hufrehe geht, auch mal bei den dünnen Pferden in die Richtung zu denken. Lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn es jetzt heute einmal um Dicke geht, habe ich gedacht, nehmen wir das noch mit rein, weil das ja auch jetzt nicht mehr ganz neu ist, aber schon neuere Erkenntnis ist, dass man sagt, die Dünnen haben da tatsächlich auch Melassen mit und da dürfen wir auch nochmal hinschauen. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu eurem Online-Kurs sagen, von Fett zu Fit. Also ich glaube, wir haben da einige Pferde draußen, die davon extrem profitieren, wenn ein bisschen zu wenig drauf ist. Auch das vom Anfang ein bisschen weniger ist tatsächlich besser als ein bisschen mehr. Also das hat nicht mit guter Sorge zu tun, sondern ist gesundheitsschädlich. Ich hoffe, das ist mehr als klar geworden. Und wir haben hoffentlich auch beleuchtet, dass es schwierig ist, dieses Thema anzugehen, wenn man auch nicht die Unterstützung im Reitstall hat oder auch mental von anderen Reitstall-Einstallern angegriffen wird, wenn man auch einen Maulkorb zum Beispiel drauf hat oder das Pferd nicht auf die Wiese darf oder später auf die Wiese darf. Also das ist schon, so empfinde ich das in der Begleitung, kein Zuckerschlecken da so durchzugehen. Wenn man das offen anspricht, dass das Pferd zu dick ist, sich das selber zugesteht und dann diese Reise gehen möchte, es wird einem extrem schwer gemacht, so mein Empfinden. Deswegen finde ich es großartig, dass ihr da Unterstützung an die Hand legen wollt. Deswegen gib uns doch noch mal einen kurzen Abriss, wenn du magst, damit wir so eine Idee bekommen, wie wir da unterstützt werden.
Genau, also diesen Kurs, der hat sich so ein bisschen mit Christina und Barbara von Team Huf zusammen entwickelt, weil die natürlich auch in ihrer Arbeit natürlich die Hufrehe-Pferde sehen, aber auch allein in ihrem Online-Kurs, wo es ja eigentlich um die Bearbeitung der Hufe geht, immer wieder das ganze Pferd betrachten und sehen, oh, das sind eigentlich noch andere Punkte, die wir angehen müssen. Und ich natürlich von der Warte der Fütterungsberaterin haben wir so gedacht, okay, wie können wir denen helfen? Und da haben wir natürlich viele von den Punkten auch aufgegriffen, über die wir heute gesprochen haben. Also, wie erkenne ich, ob mein Pferd dick ist? Was bedeutet es für mein Pferd, dick zu sein? Also, welche Folgen hat das für das Pferd? Welche Ursachen können für Übergewicht einfach da sein? Weil es da ja um mehr geht, als wir füttern unsere Pferde zu viel, weil häufig sich ja aus den Ursachen schon Möglichkeiten zu einer Veränderung, eine Stellschraube eben ergeben. So, und dann gucken wir uns an, wie schnell darf denn so ein Pferd eigentlich abnehmen? Also wie machen wir das? Welche Zeitperspektive haben wir da? Und dann gucken wir uns natürlich auch die Haltung an, auch ganz viele kleine Ideen, die man verändern kann, wo für jeden was dabei ist, egal ob man einen eigenen Stall hat, ob man Einsteller ist, wie man Kleinigkeiten machen kann und auch größere Stellschrauben machen kann, um eben das Leben des Pferdes bewegter zu machen. Natürlich gucken wir uns die Fütterung auch an, und wir reden auch über Training. Und wir gucken uns auch noch an, was man vielleicht noch mehr machen kann an kleineren unterstützenden Maßnahmen. Also es geht zum einen darum, natürlich ein bisschen zu verstehen, wie sind wir in diese Situation gekommen, aber eben auch aufzuzeigen, an welchen Stellschrauben wir alles drehen können. Und ganz wichtiger Punkt, was ich auf jeden Fall sagen möchte, es geht in keinster Weise darum, irgendwem Vorwürfe oder Schuldgefühle zu machen oder zu sagen, warum hast du das erst so weit kommen lassen oder so, sondern dass wir jedem einfach sagen, okay, die Situation ist jetzt so und du kannst lernen, warum es so gekommen ist und auch was das für dein Pferd bedeutet, aber wir wollen auf jeden Fall einfach anfangen und es jeden Tag ein bisschen besser machen. Also im Prinzip auch das, was du immer sagst, ne? Jeden Tag ein bisschen besser werden und nicht zurückgucken und sich selber schelten dafür, wie schlimm das alles ist und sich halt auch gegenseitig motivieren, weiterzumachen, weil da sind halt auch viele Tage dabei, an denen das sehr schwierig ist, so wie du das gerade auch schon sagtest, ne? Also von außen der Druck, aber natürlich auch für einen selber, ne? Wenn du so ein träges Pferd hast, wie kriegst du das motiviert, dass es mitmacht? Das dauert nun mal einfach auch ein bisschen, bis die Pferde wieder dahin kommen, dass sie wieder Spaß an Arbeit haben, sozusagen.
Ach, sehr schön. Also das keine Verurteilung, sondern jeder, der ja in dem Kurs landet, ist ja da, um was zu verbessern. Und dann nehmen wir einfach den Status quo und laufen los. Finde ich super schön und wichtig. Das ist auch Credo, was wir immer leben. Wir haben ja auch die Möglichkeit, dass man Fotos einreicht wegen dem Body Condition Score. Und das würde ja überhaupt nicht gehen, wenn du erwarten würdest, einen Shitstorm zu kriegen, weil dein Pferd zu dick ist. So, deswegen, da legen wir auch so die höchste Messlatte an. Und ihr seid da ja auch dabei. Deswegen das vielleicht nochmal mitnehmen. Wenn losgehen, dein Pferd ist nicht nachtragend. Das ist ja das Schöne an Pferden, die sind ja nicht nachtragend. Und unbedingt vorher ein Foto machen und dann nach ein paar Monaten wieder ein Foto machen. Und die Freude, die man zurückbekommt, wenn man sein Pferd über die Wiese galoppieren sieht, 50% reduziert in Gewicht und das Pferd intrinsisch wieder Freude an Bewegung hat, das ist unbezahlbar. Also was da an Nachrichten dann ja auch immer kommen, wenn die Leute es geschafft haben oder wenn sie die weite Saison gehalten haben und dieses Gewichtsband, wie du sagst, ne, jede Woche drumgelegt haben und es war bis Oktober immer gleich. Sie haben es geschafft zu halten. Das ist so ein Grund zu feiern, das ist so ein toller Moment, das mit seinem Pferd zu erleben und ja auch langfristig für die Gesundheit. So ein Meilenstein, also das bewegt ja Welten. Von daher, ich verlinke auf jeden Fall alles darunter, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt und sagt, yes, wir gehen das an jetzt dieses Frühling, bevor das Anmelden startet, dann findet ihr den Link auf jeden Fall in den Shownotes. Dir danke ich auf jeden Fall, Katharina, für diese wunderbaren Einblicke aus deinen ja sehr verschiedenen Blickwinkeln als Hufreheberater, Futterberater. Du warst ja auch im Trainingskurs, auch das Wissen ist dir im Kopfe. Und daher ist das einfach eine spannende Blickrichtung, weil du immer verschiedene Käppis aufziehen kannst und die Pferde aus so vielen Blickwinkeln begleiten. Von daher sehr, sehr schön, dass du mit uns die 5 Mythen heute besprochen hast. Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg mit dem Kurs und dass wir dieses Frühjahr mit ganz viel fitten Pferden losstarten in die Saison.
Das ist doch ein guter Vorsatz. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gern. Tschüss.
Tschüss.